Guten Morgen zusammen. Wenn ihr möchtet, oder es wäre gut, wenn ihr nochmal aufstehen würdet zum Beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns heute wieder treffen können. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast und lass uns heute wieder den Wert von deinem Wort erkennen und wie wir dein Wort auch in unserem Leben anwenden können. Bitte erleuchte wirklich unser Herz, dass wir ja ganz klar sehen können, was du uns sagen möchtest, und verändere uns und lass uns nicht so bleiben, wie wir sind. Amen. Ja, also ich will noch mal kurz zusammenfassen, was wir letzte Woche gesehen haben. Letzte Woche ging es ja los mit dem Thema der Autorität der Schrift. Wir haben gesehen, dass die Bibel von Gott überliefert wurde, dass der Heilige Geist der Autor der Bibel ist und dass sie deswegen auch Autorität auf unser Leben hat. Und wir haben gesehen, dass wir die Bibel notwendig haben, damit wir überhaupt verstehen können, wer Gott ist und wer wir selbst in Gottes Augen sind. Und dass wir eben auch nur durch die Bibel wissen können, wie wir errettet werden. Und weil wir Menschen eben selbst nicht objektiv sind, brauchen wir von außerhalb eine objektive Offenbarung von Gott. Und das kann nur in einem geschriebenen Wort von Gott passieren. Weil eine persönliche Erfahrung, die man mit Gott hat, die wäre jetzt nicht objektiv. Deswegen lesen wir in der ganzen Bibel, dass Gott sich wahrhaftig in seinem geschriebenen Wort offenbart. Und wir wollen heute weitermachen mit Teil 2. Wir wollen heute sehen, weiter in 2. Petrus 1, Vers 18, dass die Bibel uns eine Orientierung gibt. Sie ist eine Leuchte in einem dunklen Ort. Das werden wir sehen. Sie ist Orientierung für unser Leben und sie ist deutlich und klar zu verstehen. Vielleicht lesen wir einfach nochmal Vers 19, damit wollen wir uns heute beschäftigen auch. 2. Petrus 1, Vers 19 nochmal. Dort steht: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja, das Wort Gottes ist das, was unserem Leben eine Leuchte ist. Wir haben gesehen, auch letzte Woche schon ein bisschen, dass wir selbst aus uns nichts Gutes hervorbringen können. Und so brauchen wir Gottes Offenbarung, Gottes Licht, das in unser Leben scheint. Und das macht Gott, indem er uns mit seinem Geist durch sein Wort berührt. Und mit dem dunklen Ort, von dem Paulus oder Petrus hier spricht, meint er die Welt, in der wir leben, aber auch unser verfinstertes Herz, was wir in Römer 1, Vers 21 zum Beispiel lesen, dass unser Herz verfinstert ist und erst erleuchtet werden muss. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Als die Menschen sich von Gott abgewendet haben, als sie in Sünde gefallen sind, am Anfang der Menschheitsgeschichte, da haben sie sich von Gott gelöst und sie sind seitdem unfähig, Gott wahrzunehmen. Wir haben gesehen, dass Gott sich zwar in der allgemeinen Offenbarung seiner Schöpfung immer noch den Menschen zeigt, aber wir haben gesehen, dass das nicht reicht. Wir haben gesehen, dass Gott auch eine persönliche Offenbarung an uns richten muss. Und das macht Gott durch sein Wort. Und letzte Woche haben wir uns mit der Glaubwürdigkeit von Gottes Wort beschäftigt. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, nachdem wir gesehen haben, dass Gottes Wort wahrhaftig ist, weil es ja von Gott selbst verfasst wurde und nicht von Menschen, wollen wir jetzt heute sehen, wie wir dieses Wort, was in einer anderen Zeit geschrieben wurde, in unsere Zeit bringen können und die Prinzipien, die Wahrheiten, die zeitlosen Wahrheiten, die wir dort finden, auf unser Leben heute anwenden können. Und wie das Wort Gottes Menschenherzen verändert, können wir ganz gut sehen im 2. Korintherbrief. Ihr könnt das schon mal aufschlagen, wir werden da jetzt ein bisschen Zeit drin verbringen. Wir sind heute nicht so viel im 2. Petrusbrief, weil das wieder eher eine Themenpredigt ist. Im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus davon, nachdem er mal wieder seine Autorität als Apostel verteidigen musste, schreibt er davon, was Gottes Wort mit den Herzen von Menschen tut. In 2. Korinther 4, Vers 6 steht, Denn Gott, der auch dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet würden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Paulus sagt, dass das Wort Gottes das ist, was wir benötigen, um unsere dunklen Herzen zu erleuchten. Und der Kontext von diesem Vers ist, wie ich das gerade gesagt habe, dass Paulus mal wieder sein Apostelamt verteidigen musste. Er wurde mal wieder von der Gemeinde angegriffen und jeder oder viele aus der Gemeinde haben gesagt, warum bist du eigentlich Apostel, warum sollen wir auf dich hören? Und Paulus sagt, ihr sollt nicht auf mich hören, sondern ihr sollt auf Gottes Wort hören. Und dann macht er ihnen deutlich, warum er wahrhaftig Apostel ist. Dazu will ich nochmal ab Kapitel 3, Vers 1 lesen. Und das ist einfach schön zu sehen, wie Gottes Wort bei den Korinthern gewirkt hat. Und er sagt einfach, dass die Korinther selber, dass ihr Leben Zeugnis davon gibt, was sein Dienst im Endeffekt bewirkt hat durch das Wort Gottes, dass er ihnen das Wort Gottes ausgelegt hat und sie es dann in ihrem Leben angewendet haben. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst angefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln des Herzens. Auch eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als wäre es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Bundes des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also als kurze Erklärung, er spricht hier vom alten Bund, von dem Gesetz, wo er auch im Römerbrief sagt, dass das Gesetz eigentlich nur dafür da ist, um uns zu verurteilen und uns unsere Sündhaftigkeit zu zeigen, dass eigentlich immer schon die Menschheit, auch das Volk Israel, auf Christus gewartet hat, weil Christus eben derjenige ist, der uns wahrhaftig erlösen kann. Und dann schreibt er weiter in Vers 7, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, damit meint er das Gesetz, was Mose empfangen hat, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist ja nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine unvergängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan mit Herrlichkeit kam, oder weggetan wird mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan würden. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt diese Decke auf ihren Herzen, so oft sie Mose lesen. Sobald sie aber zum Herrn bekehrt werden, wird diese Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, im Dienst des Herrn. Ich weiß, das war jetzt eine ziemlich lange Stelle, aber mir war das wichtig zu lesen, weil Paulus sehr anschaulich erklärt, was das Wort Gottes in unserem Herzen bewirkt. Es macht unsere Finsternis hell, es erleuchtet uns, es schiebt unsere Sünde weg, weil wir in der Bibel Christus erkennen. Das ist immer das, was die Bibel mit uns machen möchte. Sie möchte uns die Größe und die Herrlichkeit von Christus vor Augen malen. Und wir, die wir bekehrt sind, wir, die wir an Christus glauben, wir wissen auch, dass wir auch Christus im Alten Testament sehen können. Natürlich konnten die Leute das damals im Alten Testament nicht, weil Christus war noch nicht da. Sie hatten nur die Verheißung, dass der Messias einmal kommen würde. Aber sie haben nicht den wahren Sinn verstanden. Und Paulus sagt halt, wenn selbst der alte Bund, das, was unvollkommen war, hat ja nur auf Christus hingedeutet, wenn selbst das Herrlichkeit mit sich gebracht hat, dass Mose, als er auf dem Berg Sinai war, wir lesen das in 2. Mose 34, könnt ihr mal zu Hause lesen, 2. Mose 34, 29 bis 35, da bezieht sich Paulus drauf, also 2. Mose 34, Vers 29 bis 35, da kommt Mose vom Berg Sinai hinunter, nachdem er von Gott die neuen Gesetzestafeln empfangen hatte. Und wir lesen davon, dass sein Angesicht strahlte. Und das zeigt, dass Gottes Gegenwart uns erleuchtet. Und da musste ich letztens beim Hauskreis dran denken. Da haben wir nämlich über Psalm 119, Vers 130 gesprochen, auch darüber, dass Gottes Wort uns erleuchtet. Und da musste ich irgendwie auch an Mose denken. Ich fand das ganz lustig. Ich habe es dann, dadurch, dass ich die Stelle gesucht habe, dann habe ich dann zu 2. Korinther gefunden. Und ich finde das inspirierend, wie Gottes Geist wirkt, dass ich das dann so vor Augen hatte und sehen konnte. Und diese Parallele einfach. Mose, der in der Gegenwart Gottes verändert wurde, sein Angesicht strahlte. Und es strahlte, obwohl Mose noch nicht das Ganze gesehen hat. Er hat ja nicht wirklich Christus gesehen. Er hat ja nicht das gesehen, was wir heute sehen. Und wir werden, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, in der Bibel, wenn wir Gott sehen und begegnen, wenn wir die ganze Größe von Christus sehen, dann werden wir auch erleuchtet werden. Dann werden das andere Menschen in unserem Umfeld sehen. Und deswegen ist es auch Paulus Wunsch für andere Christen, dass sie auch von Christus, durch die Erkenntnis von Christus erleuchtet werden. Wenn ihr zum Beispiel mal Epheser 1 aufschlagt, da spricht er auch von seinem Gebet für die Epheser. Und er betet dafür, dass sie erleuchtet werden mit der Erkenntnis von Christus. Weil das ist immer das, worum es in der Bibel geht. Ich lese ab Vers 15. Darum lasse ich, auch nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und euch in meinen Gebeten zu berücksichtigen, damit Gott, unser Herr Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit seiner Macht und Stärke. Also, wenn wir die Bibel lesen, dann ist die erste Regel, dass wir versuchen, egal welchen Text wir lesen, dass wir Christus darin sehen, dass wir versuchen, das mit unserem Glauben an Christus in Verbindung zu setzen. Damit meine ich nicht, dass wir irgendwas vergeistlichen sollen, dass wir an jedem Gegenstand und jedem Detail Christus sehen sollen, sondern einfach in den Prinzipien, die wir in den Bibelstellen, die wir gerade lesen, betrachten und herausarbeiten, dass wir da das auf Christus anwenden und einfach sehen, ja, wie groß er ist und was das gerade mit Christus zu tun hat. Die ganze Bibel deutet eigentlich auf Christus hin. Das ist ihre Aufgabe. Im Alten Testament hat sie auf Christus vorbereitet und im Neuen Testament hat sie uns Christus offenbart. Und durch das Licht des Neuen Testamentes können wir auch Christus ganz oft im Alten Testament sehen. Die Bibel offenbart uns Christus und zeigt uns seine ganze Größe. Und deswegen ist sie uns eine Leuchte in unserer Dunkelheit. Sie weist uns den Weg so lange, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen sagt Petrus auch hier in 2. Petrus, dass Christus der Morgenstern ist, der in unseren Herzen aufgehen wird. Vielmehr ist er eigentlich schon aufgegangen und wir warten, bis er in Wirklichkeit in Macht und Herrlichkeit erscheint. Aber bis dahin müssen wir eben an der Hoffnung festhalten, dass der Morgenstern schon jetzt in unserem Herzen strahlt. Und dass Christus der Morgenstern ist, das lesen wir in Offenbarung 22, Vers 16. Da steht, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Jesus kommt wieder, das haben wir jetzt schon so oft gehört und ich glaube, wir können es gar nicht oft genug sagen, aber das muss eine Auswirkung auf unser Leben haben und wir müssen diese Hoffnung festhalten, solange bis er wirklich wiederkommt. Und das muss sich auf unser Leben auswirken und deswegen sollen wir an dem prophetischen Wort, an dem geschriebenen Wort festhalten, weil es uns bis dahin Hoffnung gibt. Es stärkt uns, es gibt uns Wegweisung und wir können dadurch ein Leben führen, was Gott Ehre gibt. Gottes Wort muss das sein, was uns füllt. Jetzt habe ich eine Folie übersprungen. Genau. Gottes Wort, es ist nicht schwer zu verstehen, sondern es ist ganz klar. Es ist vielleicht in eine andere Zeit geschrieben worden und wir müssen manchmal ein bisschen um die Ecke denken, um das Prinzip dahinter zu verstehen, aber es ist nicht so, dass Gottes Wort heute ungültig ist. Wenn wir gewisse Klüfte, die uns im Weg stehen, um die Wahrheit, die in Gottes Wort immer noch gültig ist, herauszufinden, wenn wir die auf die Seite packen, dann finden wir immer noch das gleiche Prinzip, was auch damals den Empfängern galt. Und weil die Bibel eben deutlich zu verstehen ist, gibt Gott den Familienvätern in 5. Mose 6 den Auftrag, ihren Kindern Gottes Wort beizubringen, dass sie es ihnen Tag und Nacht erzählen und dass ihre Kinder dadurch geprägt werden. Und das konnten sie ja nur tun, wenn sie das Wort Gottes auch selbst verstehen konnten. Und deswegen ist das ein Beweis dafür, dass man Gottes Wort verstehen kann. Man muss nicht Priester sein oder Theologe, sondern jeder kann Gottes Wort verstehen. Und ein weiteres Prinzip im Alten Testament ist 5. Mose 31, Vers 11 und 12. Da gibt Gott seinem Volk den Befehl, dass das Gesetz im ganzen Volk vorgelesen werden soll, damit sie daraus lernen und Gott fürchten und das ganze Gesetz halten. Also im Prinzip, durch das Lesen von Gottes Wort sollten sie einfach das, was darin steht, auf ihr Leben anwenden. Und wir können mal dazu ein Beispiel aufschlagen, wie das funktioniert hat. Nehemia 8, das ist nach dem Exil, wo das Volk wieder in ihre Heimat zurückkehrt und sie waren tief in Sünde gefallen, sie waren weit weg von Gott. Und jetzt wenden sie sich langsam Gott wieder zu und sie erinnern sich an diese Anweisung aus 5. Mose 31. Und so wird der Ruf im Volk Gottes laut, dass man ihn aus dem Gesetz vorlesen soll. Zu Hause könnt ihr mal die Verse 1 bis 8 lesen, aber ich will jetzt nur Vers 7 und 8 lesen, sonst wäre es ein bisschen viel. Da lesen wir nämlich, was das Wort Gottes dann in ihm bewirkt hat. Und Jeschua, Bani, Schirippia, Jamin, Akubat, Sabbatai, Hodia, Maseiah, Kelita, Asaiah, Josabat, Hanan, Pedaiah und also die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Also, da erkennen wir das erste Prinzip, was wir uns gleich genauer angucken möchten. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann reicht es einfach nicht nur, dass wir jetzt einfach, was weiß ich, 4 Kapitel in der Bibel am Tag lesen und wir wissen dann direkt Bescheid, sondern wir müssen den Sinn dahinter verstehen. Der Sinn springt uns vielleicht nicht direkt ins Auge und wir wissen direkt Bescheid, was Gott von uns möchte, sondern wir müssen das Gesetz erstmal, also das Wort Gottes erstmal verstehen. Man muss es uns erklären. Also entweder müssen wir selbst das Wort Gottes studieren, wir müssen verschiedene grammatikalische Regeln anwenden und auch andere Klüfte, die zwischen uns und der damaligen Zeit stehen, die wollen wir uns auch gleich noch angucken, aber wir müssen halt das Wort Gottes auf unser Leben anwenden, indem wir es studieren. Und was wir halt in Nehemia sehen, ist, dass wenn man das Wort Gottes studiert und auf sein Leben anwendet, dann ist es lebendig. Ja, es ist nicht tot, es ist etwas, was Menschenleben verändert, was Menschenherzen anrührt und nicht so bleiben lässt, wie sie sind. Denn in Hebräer 4, Vers 12 steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort hat große Kraft, das sagt auch Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18. Und in Jeremia 23, Vers 29 lesen wir, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also Gottes Wort ist etwas, was Kraft in sich selbst hat. Aber diese Kraft, die muss freigelegt werden. Die Schätze, die in dem Wort Gottes sind, die sind nicht direkt offensichtlich, sondern wir müssen sie oft erst ausgraben. Und das machen wir, wenn wir das Wort Gottes auf unser Leben anwenden, wenn wir darüber nachsinnen, wie in Josua 1, Vers 8 steht. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und das war jetzt erstmal das, was Gottes Wort in uns bewirkt, aber die Frage ist, wie kann man denn dann das Wort Gottes, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Wie kann ich das, was damals an völlig andere Empfänger, die in einer anderen Zeit und Kultur lebten als ich und auch eine andere Sprache hatten als ich, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Hat das überhaupt noch Bedeutung für mich? Wir werden sehen, ja, es hat Bedeutung und es ist vielleicht ein bisschen komplizierter, als wir das oft gerne hätten. Wir lesen ja am liebsten einfach die Bibel und würden dann, was weiß ich, direkt wissen, was wir tun sollten. Aber wir müssen schon ein paar Schritte gehen, um das zu verstehen, was Gott beabsichtigt in seinem Wort. Aber was wir auf jeden Fall verstehen müssen, Gottes Wort ist eindeutig. Ja, es hat heute die gleiche Bedeutung wie vor 2000 Jahren. Und wenn ich einen Text studiere und Sascha einen Text studieren, dann können wir vielleicht unterschiedliche Anwendungen machen, wenn wir den auslegen. Aber im Endeffekt, die Auslegung sollte die gleiche sein. Die zeitlose Wahrheit ist immer das Gleiche. Und dahin müssen wir kommen, dass wir die zeitlose Wahrheit, den Kern jedes Abschnittes herausfinden, und dann auf unser Leben anwenden. Gottes Wort ist nämlich das, was unseren Verstand erleuchtet. Und wir können es deutlich verstehen. Das bedeutet nicht, dass es nicht Stellen in der Bibel gibt, die nicht einfach zu verstehen sind. Wie Hebräer 6 zum Beispiel. Oder wie allgemein die Schriften von Paulus, wie Petrus auch in Kapitel 3, Vers 15 und 16 sagt. Ja, das hat zur Folge, wenn man diese Schriften von Paulus zum Beispiel, sagt Petrus selber, wenn man die falsch auslegt, wenn man sich nicht genug damit beschäftigt, dann kommt man zur falschen Auslegung und man verdreht die Schrift. Und das dürfen wir halt nicht tun. Und deswegen müssen wir lernen, die Bibel richtig auszulegen. Aber die Frage ist jetzt die, wie können wir das, was wir eben in Nehemia 8 zum Beispiel gelesen haben, dass die Leviten dem Volk das Wort Gottes so verstanden, dass sie es auf ihr Leben anwendeten, selber tun? Wie können wir die Prinzipien, die in der Bibel stehen, die zeitlosen Wahrheiten herausarbeiten und sie auf unser Leben anwenden? Wie können wir den Sinn verstehen, der hinter jedem Abschnitt steht? Durch bloßes Lesen in Gottes Wort werden wir das nicht erreichen. Wenn du zum Beispiel einen Brief von jemandem bekommst, dann möchte dir jemand etwas mitteilen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Brief bekommen, der war nicht so erfreulich. Und wenn man den Brief falsch lesen würde, dann hätte das zur Folge, das ist ein Bußgeldbescheid, und dann hätte das zur Folge, dass man einfach etwas ganz anderes in diesen Brief hineininterpretiert, als der eigentliche Sinn von dem Verfasser dieses Briefes war. Weil der Sinn dieses Briefes war ja, dass ich dazu aufgefordert werde, etwas zu tun, entweder diesen Fragebogen auszufüllen, dass ich sage, ich bin nicht gefahren, oder dass ich halt diesen Bußgeldbescheid bezahle. Und wenn ich jetzt denke, ach, guck mal, da schreibt mir jemand, dem ich ganz wichtig bin, ich habe einen Liebesbrief von der Polizeibehörde bekommen, dann nehme ich den Brief ganz anders wahr, als er wirklich ist. Ich muss verschiedene Regeln befolgen, damit ich Gottes Wort so sehen kann, wie es ist. Es ist nämlich zunächst einmal ein Schriftstück wie jedes andere auch. Gottes Wort hat die Absicht, dass wir es verstehen sollen. Ja, Gott möchte, dass wir sein Wort verstehen. Und dazu benötigen wir Hermeneutik. Das ist keine Zauberkunst, und ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt, die meisten wahrscheinlich schon. Es ist einfach das Werkzeug, mit dem wir Schriftstücke auslegen können. Die Lehre von Auslegung von Texten ist Hermeneutik einfach. Und sie wird nicht einfach nur auf die Bibel angewendet, sondern eigentlich bei jedem Schriftstück. Und grob zusammengefasst gibt es drei Schritte in der Hermeneutik. Und die wollen wir uns jetzt erstmal grob anschauen. Beim ersten Schritt beobachten wir, was in einem Text steht. Ja, man schaut sich einen Abschnitt an und wie habe ich das falsch mit meinem Skript verbunden? Tut mir leid, ihr müsst das zu Hause nochmal gucken. Also, es gibt drei Schritte, die wir in der Hermeneutik machen müssen, damit wir zu der Wahrheit kommen, die in dem Bibeltext zu finden ist. Also das heißt jetzt nicht, dass manche Worte von Gott nicht Wahrheit sind oder andere dann mehr oder weniger Wahrheit sind, sondern es bedeutet einfach, dass jeder Abschnitt von Gott ein Ziel hatte, ja, und auch heute noch hat. Und durch diese Klüfte, die zwischen uns und den damaligen Empfängern sind, ist es halt nicht so einfach, den eigentlichen Sinn zu verstehen. Und wenn wir jetzt die Abkürzung nehmen und versuchen, das, was wir gerade lesen, direkt auf unser Leben anzuwenden, dann kommen wir zum anderen Ergebnis. Und deswegen müssen wir drei Schritte befolgen. Der erste ist beobachten. Ja, wir müssen uns den Text genau anschauen und versuchen, uns Details aufzuschreiben, die uns auffallen. Ja, an wen richtet sich der Text? In welcher Situation waren die Empfänger damals? Wie war die geschichtliche Situation vielleicht damals? Was war bei der Sprache anders? Ja, vielleicht hat man irgendwelche bildlichen Redewendungen benutzt, die man heute so nicht mehr benutzt. Ja, also ich meine zum Beispiel im Hohen Lied benutzt Salomo eine Sprache, Poesie, die wir heute jetzt eher als eine Beleidigung empfinden würden. Ja, wenn er schreibt, du bist so schön wie eine Hirschkuh, wenn man das einer Frau schreibt, dann wird die wahrscheinlich nicht glücklich sein. Aber das war halt eine ganz andere Zeit. Und wenn man den Sinn verstehen will, was Salomo zum Beispiel damals in dem Buch Hohelied schreiben will, nämlich über die Schönheit der Liebe, dann muss man auch die Sprache verstehen, die er benutzt. Dann muss man verstehen, dass es eine ganz andere Zeit war. Was muss man noch sehen? Man muss achten auf irgendwelche Befehle, die wir dort sehen, oder auf Imperative, auf Befehle muss man achten. Da muss man schauen, dass man ja einfach den Kontext beachtet. Ja, der Kontext ist immer ganz wichtig. In welchem Kontext steht dieser Abschnitt? Worum ging es im unmittelbaren Kontext? Worüber hat der Verfasser vorher geschrieben? Und was ist der Gesamtkontext des Briefes oder des Buches? Und dann kommt der zweite Schritt, das ist dann die Auslegung. Ja, wenn man diese Beobachtungen macht, wenn man sieht, wie war die geschichtliche Situation, wie sind die sprachlichen Barrieren, was war damals anders als heute, dann kommt man zu der Auslegung, zu der Exegese. Was hat der Abschnitt damals bedeutet? Weil dieser Abschnitt ist ja zunächst einmal zum Beispiel der zweite Petrusbrief an die Gemeinden dort geschrieben worden. Und deswegen müssen wir erstmal verstehen, was wollte Petrus den Gemeinden damals sagen. Ich meine, ich musste da so ein bisschen daran denken, zum Beispiel als ich über 1. Petrus 2 gepredigt habe, über die Sklaven, wie sie sich gegenüber ihren Sklavenhaltern verhalten sollten. Da kann man auch nicht einfach den Bibeltext 1:1 auf unser Leben beziehen, weil es geht nicht um das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern ich habe damals gesehen, dass es in diesem Abschnitt das biblische Prinzip ist Gehorsam, was dahinter steht. Es gibt genug Bibelabschnitte und man kann das im Zusammenhang der Bibel sehen, wo man dann über Arbeitgeber und Arbeitnehmer spricht. Aber es ging vor allen Dingen darum, dass Petrus dazu aufruft, dass die Sklaven sich so verhalten sollen, wie Christus sich verhalten hat. Dass sie durch ihr Zeugnis, dass sie durch den Gehorsam zu ihnen ein Zeugnis sind, dass sie sich an die Gesetze halten, weil es waren einfach damals Gesetze, dass sie als Sklaven ihren Sklavenhaltern treu sein sollten. Und das geht nicht uns. Wenn wir Prinzipien ableiten, die falsch sind, wenn wir das 1:1 auf unser Leben anwenden, dann heißt das ja, dass wir uns zum Beispiel von unseren Arbeitgebern schlagen lassen müssen. Das ist natürlich nicht richtig. Das bedeutet auch nicht, dass wir uns von unseren Arbeitgebern ausbeuten lassen müssen oder sonstige Trugschlüsse. Wir müssen einfach versuchen, den Sinn dahinter zu verstehen. Es ging nicht um die Beziehung, also wenn wir das lesen, dann geht es für uns nicht um die Beziehung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern es geht um Gehorsam. Weil das ist auch der ganze Kontext, worum es dann in 1. Petrus 2 ging. Es ging um Unterordnung unter dem Staat, Unterordnung in der Ehe und es ging auch in diesem Fall habe ich das ja dann auch angewendet auf den Arbeitsplatz. Man kann es auch dann auf den Arbeitsplatz anwenden, natürlich mit den heutigen Gesetzen. Wenn mein Arbeitgeber sich natürlich nicht an irgendwelche Ruhezeiten und Arbeitsschutzgesetze hält, dann muss ich mir das natürlich nicht gefallen lassen. Aber im Prinzip geht es um Gehorsam, dass wir trotzdem auch manchmal das erdulden, was falsch ist, um von Gottes Liebe zu zeugen. Das ist so ein Beispiel, wie man quasi von der Auslegung damals dann zur Anwendung kommt. Die Anwendung ist nämlich dann, dass man sich fragt, inwieweit geht das für mich? Ja, wenn ich zum Beispiel im 1. Korintherbrief davon lese, dass Paulus schreibt, dass Frauen ein Kopftuch tragen müssen, wenn sie beten, dann gibt es durchaus begründete Argumente, warum man sagt, man muss den Kontext von damals betrachten. Und ich meine, das muss jeder für sich selbst tun, aber es ist schon ein Unterschied, in welche Zeit Paulus dort schreibt. Und das hat nichts mit biblischen Wahrheiten zu tun, die man dadurch verändert, sondern es war einfach damals eine andere Zeit. Und wenn man nämlich eine falsche Hermeneutik hat, dann führt das zu einigen Problemen. Wer die Bibel falsch auslegt, der kommt auch zu falschen Schlüssen. Es gibt viele Christen, ja, wir machen das auch, wir treffen uns während der Woche zu Hauskreisen oder zum Männer- oder Frauenkreis und wir studieren die Bibel zusammen. Und es kann schon mal vorkommen, Das sollte eigentlich nicht so sein, aber es kann wirklich vorkommen, wenn zwei Leute die Bibel lesen und den gleichen Abschnitt betrachten, dass sie dann zu einem anderen Schluss kommen. Aber das kann eigentlich nicht sein. Das kann nur passieren, wenn wir eine Abkürzung bei der Hermeneutik nehmen, wenn wir nicht das berücksichtigen, worauf es ankommt, wenn wir einfach quasi das lesen und versuchen, direkt auf unser Leben anzuwenden. Dann sagt einer vielleicht, für mich bedeutet dieser Abschnitt das. Ja, ich muss das und das jetzt machen, das habe ich gelesen. Und der andere sagt, nee, für mich geht das aber nicht. Ich sehe das so und so. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und deswegen müssen wir beim Betrachten von Gottes Wort ja die Bibel richtig auslegen. Wir dürfen der Bibel nicht etwas hineinlegen, was sie eigentlich gar nicht sagt. Denn es kann ja nicht Gottes Absicht sein, dass wir so mit der Bibel umgehen. Weil seine Absicht mit der Bibel war doch, dass er uns das offenbart, was sein Wille ist. Und nur wenn wir die Bibel in diesem Licht sehen, dass wir ganz klar den Willen Gottes verstehen wollen, dann können wir sie auch auf unser Leben anwenden, weil sonst wäre sie doch keine Richtschnur für unser Leben, die die Wahrheit ist. Sonst kann ja jeder die Wahrheit so zurechtbiegen, wie er sie haben will. Also nur wenn man die Bibel richtig auslegt, kann man sie auch richtig anwenden. Und deswegen ist es auch wichtig, das ist noch eine andere Sache, es ist wichtig, dass wir uns nicht einfach nur Kopfwissen aneignen, dass wir verstehen, was die Bibel zu allen möglichen Themen sagt, sondern unser Ziel sollte die Anwendung in unserem Leben sein. Wir wollen nicht einfach nur die Bibel studieren um des Studierenden Willens, sondern wir wollen sie wahrhaftig in unser Leben sprechen lassen und diese Prinzipien, die wir lernen und die wir von Gott sehen, in unser Leben anwenden. Ja, die Bibel berichtet uns über viele Dinge. Sie berichtet uns zum Beispiel über Gott, über uns selbst, über Sünde, über Errettung und über die Zukunft. Aber wir studieren die Bibel ja nicht einfach nur, um diese Dinge zu erfahren, sondern wir wollen ja, dass diese Dinge unser Leben verändern. Diese Dinge müssen quasi von unserem Kopf in unser Herz rutschen. Und deswegen sollte das eigentlich bei der Auslegung auch schon mit immer von uns berücksichtigt werden, dass wir schon das Ziel haben, das Gelernte, die zeitlose Wahrheit in unserem Leben anzuwenden. Wenn wir das nicht machen, dann hat die Bibel keine wirkliche Bedeutung in unserem Leben für uns persönlich, weil dann nehmen wir sie ja nicht ernst. Und deswegen sollten wir uns alle das Ziel setzen, dass wir Gottes Wort in unserem Leben anwenden wollen. Und deswegen ist es eben wichtig, die richtige Hermeneutik zu haben, damit wir nicht zu einer falschen Auslegung und damit zu einer falschen Anwendung kommen. Und wie wir die Bibel lesen und wie wir sie anwenden, das kann ja auch falsch sein, kann auch nicht nur Folgen in unserem eigenen Leben haben, sondern es kann auch Folgen haben für andere in der Gemeinde. Wenn wir zum Beispiel ja, Pastor oder Ältester sind und wir legen Bibelstellen anders aus, als sie eigentlich ja, in Gottes Wort stehen, dann hat man vielleicht eine andere Meinung und gibt in der Seelsorge andere Ratschläge, als sie von Gott beabsichtigt sind. Ich meine, da gibt es die verschiedensten Themen, Scheidung und Wiederheirat, ganz viele Sachen. Und wenn jemand da irgendwie eine andere Sicht hat, als Gott das in seinem Wort eigentlich offenbart, dann hat das zur Folge, dass dieser Pastor dann in der Seelsorge einen Ratschlag geben wird, der nicht biblisch ist. Und wir alle, die wir die Bibel lernen oder ja anderen aus Gottes Wort etwas weitergeben, wir müssen da aufpassen, dass wir ja sie richtig auf unser Leben anwenden. Deswegen müssen wir bemüht sein, jeden Abschnitt in der Bibel richtig zu verstehen, den wahren Sinn jedes Abschnitts zu verstehen. Ja, wir können die Bibel nicht so zurechtlegen, wie wir sie gerne hätten. Ja, wenn wir irgendwie eine Meinung haben, dass wir uns dann irgendwelche Bibelstellen zusammensuchen und heraussuchen, die gerade zu unserer Meinung passen, sondern wir müssen jeden Abschnitt der Bibel im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen und ja dann auf unser Leben anwenden und zu unserer eigenen Meinung machen. Verzeiht mir bitte die Präsentation, ihr müsst euch die nochmal zu Hause angucken. Ich habe das nicht mit meinem Skript richtig verbunden, deswegen bin ich da heute ein bisschen durch. Ja. Wir wollen uns jetzt mal praktisch angucken, wie wir diese Klüfte, die zwischen uns und der damaligen Zeit, der damaligen Empfänger überwinden können. Es gibt grob gesagt vier Klüfte, die wir überwinden müssen, damit wir die Bibel eben richtig auslegen können, damit wir wissen, was sie damals bedeutet hat. Und wenn wir wissen, was sie damals bedeutet hat, dann können wir sie auch auf unsere heutige Zeit, auf unser heutiges Leben anwenden. Und diese Klüfte, sie sind auch nicht unüberbrückbar, sondern eigentlich, wenn wir diese vier Dinge beachten, kann man sie eigentlich ganz gut überbrücken. So, das sind jetzt die vier Sachen, die wir überbrücken müssen. Einmal ist da die Sprache. Die Bibel wurde ja nicht in unserer Sprache verfasst. Wenn wir die Bibel einfach so lesen würden, wie sie überliefert worden wäre, dann würden wir zum Beispiel, wenn wir das Alte Testament lesen würden, was in Hebräisch verfasst ist, dann würden wir zum Beispiel von rechts nach links lesen, von unten nach oben, und wir hätten auch keine, wie war es nochmal, Konsonanten oder so? Ja, Vokale. Vokale. Ja, genau. Und das hat dann zur Folge, wenn wir das halt nicht berücksichtigen, zum Beispiel beim Alten Testament, die Übersetzer, die mussten die ja dann ergänzen, die Vokale, dass ein Abschnitt eine andere Bedeutung haben kann. Ja, der kann vielleicht zwei Bedeutungen haben und dann wird erst durch den Kontext ersichtlich, was das eigentlich bedeutet. Und das muss man zum Beispiel berücksichtigen. Wir jetzt weniger, aber wie ich das eben schon gesagt habe, im Beispiel vom Hohen Lied, wenn eine andere Sprache, eine andere Poesie verwendet wird, dann müssen wir erstmal verstehen, warum die sich damals so ja unterhalten haben oder so geredet haben oder was das damals bedeutet hat. Ja, dann spielt noch eine Sache eine ganz große Rolle, die Kultur von damals. Ja, in welcher Kultur lebten die Leute damals? Warum hat man sich zum Beispiel einen Schuh ausgezogen, wenn man einen Handel getrieben hat? Ja, ich meine, das müssen wir einfach verstehen, weil das ist nicht in unserem Denken üblich, dass wir wissen, wenn man einen Schuh auszieht, dass man dann einen Vertrag eingeht. Ja, wenn wir einen Vertrag unterschreiben, dann drucken wir einen Vertrag aus und unterschreiben den. Aber wir müssen erstmal das verstehen, was da überhaupt steht in der Bibel, damit wir das auf unser Leben anwenden können. Und deswegen ist die Kultur auch ganz wichtig. Oder zum Beispiel, wie ich das eben gesagt habe, mit dem Kopftuch tragen. Also wir leben jetzt nicht in einer Zeit, wo wir umgeben sind von irgendwelchen Götzendienern, die andauernd in Götzentempel rennen und Frauen mit einer Glatze rumliefen und damit signalisiert haben, dass sie Prostituierte sind. Also bei uns gibt es heute einen Ehering und das zeigt, dass man verheiratet ist. Und damals haben die Leute halt ein Kopftuch getragen, wenn sie verheiratet waren. Das muss man einfach wissen. Dann, was war die Geschichte? Oder beziehungsweise die Geografie erstmal. Also es ist oft gerade im Alten Testament oder zu Zeiten von Jesus ganz interessant und ich würde sagen mittlerweile unablässlich, würde ich sagen, ist das wichtig, dass man das beachtet, dass man die Geografie auch sieht. Wenn man sich zum Beispiel so ein bisschen mit der Geschichte von Israel beschäftigt, gerade mit der Wüstenwanderung oder auch mit dem Rechtssystem, das ist zum Beispiel diese, wie hießen die Städte nochmal, wo man sich zurückziehen kann? Ich komme. Zufluchtsstädte. Genau, in ganz Israel waren ja Zufluchtsstädte. Und wenn man den Abschnitt liest, wie die verteilt waren und sowas, dann ist das schon ganz interessant zu sehen, was Gott sich da für Gedanken gemacht hat, dass man diese Zufluchtsstädte auch erreichen konnte und welche Distanzen man da zurücklegen musste. Oder wenn Jesus in seinem Dienst zum Beispiel auf einmal hier war und dann da, oder Philippus wurde entrückt und war dann an einem ganz anderen Ort. Also das muss man schon berücksichtigen, damit man auch den Sinn hinter dem Text versteht. Also wir können uns ja gar nichts unter dieser Geografie vorstellen, weil es einfach eine ganz andere Gegend ist als unsere Gegend hier. Und deswegen müssen wir uns auch ein bisschen mit dieser Geografie beschäftigen. Und auch die Geschichte spielt eine Rolle. Ja, zum Beispiel bei Prophetie. Wenn wir irgendwelche Prophezeiungen lesen, dann kann es ja durchaus sein, dass diese Prophezeiungen schon erfüllt sind. Und dann ist es für uns interessant, ja, zu sehen, wie Gott wirkt. Und dann können wir sehen, wow, das trifft ja wirklich ein. Oder auch Geschichte, ja, das stand zum Beispiel, dass Jesus, ja, das war ja auch eine Prophetie, dass er sagt, dass Jerusalem untergehen wird und 70 nach Christus ist Jerusalem dann untergegangen, das als Beispiel. Oder auch, dass man einfach ja, am Volk Israel in der Geschichte sieht, ja, wie Gott einfach gewirkt hat. Oder in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass man auch andere historische Quellen im Vergleich dazu sieht und einfach sieht, wie wahrhaftig die Bibel ist. Und Geschichte bedeutet ja auch einfach, dass man weiß zum Beispiel, wenn Paulus zum Beispiel vom König Agrippa spricht, wer dieser König Agrippa war, was er gemacht hat, oder Kaiser Nero zum Beispiel, jetzt, wo wir den ersten und zweiten Petrusbrief jetzt betrachten, war es ja eine ganz wesentliche Person. Und wir müssen einfach verstehen, welche Leute gab es damals in der Geschichte, was haben diese Leute gemacht und wie hat das die Christen beeinflusst. Also auch die Geschichte spielt eine Rolle. Und wenn wir diese Dinge berücksichtigen, dann kommen wir zur wahren Bedeutung des Abschnittes. Ja, diese Klüfte, die zwischen uns und der zeitlosen Wahrheit stehen, die Wahrheit, die sich niemals ändert, die damals schon hier drin steht, die damals für die Leute vielleicht offensichtlicher war als für uns, sie ist ja immer noch die gleiche, aber wir müssen halt diesen Umweg gehen und versuchen erstmal uns in ihr Denken hineinzufinden, dass wir verstehen, was ihr Alltag war, was die Geschichte damals war, wie die Geografie war. Ja, die Bibel ist ja, berichtet ja nicht von Gebelsberg. Und deswegen müssen wir uns da halt hineindenken. Und wenn wir das machen, dann kommen wir zum wahren Sinn des Wortes Gottes. Dann können wir das zeitlose Prinzip dahinter verstehen. Und dieses zeitlose Prinzip ist das, was wir in unserem Leben anwenden müssen. Und wir haben in der Bibelschule eine Art und Weise gelernt, wie wir das machen können. Das ist die sogenannte interpretive Reise. Und da gibt es Schritte, wie man von dem damaligen Text zur heutigen Bedeutung kommt. Ich habe das mal für euch aufgelistet. Der erste Schritt ist, wir müssen versuchen, den Text an der damaligen Stadt zu verstehen. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, was hat der Text für die ursprünglichen Zuhörer bedeutet? Weil der Text wurde nicht an uns geschrieben in erster Linie, sondern an andere Leute. Und wir müssen versuchen zu verstehen, was die Bedeutung für die Empfänger damals war. Dann müssen wir den Abstand, also die Kluft messen, die wir überbrücken müssen und uns dann die Frage stellen, was der Unterschied zwischen der biblischen Zielgruppe und uns ist. Ja. Was haben sie damals durchgelebt und was leben wir heute durch und was haben diese Wahrheiten Gottes für uns zu bedeuten? Und dann müssen wir den Abschnitt in der im Zusammenhang der ganzen Bibel sehen. Wir müssen quasi versuchen, das Prinzip, das biblische Prinzip dahinter zu verstehen. Geht es hier zum Beispiel um Errettung? Ja, dann müssen wir alle Stellen der Bibel in Zusammenhang sehen und immer wissen, dass die Bibel sich niemals widerspricht. Wenn wir zum Beispiel in Hebräer 6 lesen, dass Menschen wieder verloren gehen können, dann müssen wir uns erstmal fragen, kann das überhaupt sein, wenn die Bibel an anderen Stellen davon spricht, dass es nicht so ist. Und dann motiviert uns das vielleicht erstmal, diesen Text noch mehr zu studieren und versuchen zu verstehen, warum denn da steht, dass Menschen, die erleuchtet waren, wieder verloren gehen können. Und dann werden wir zum anderen Ergebnis kommen. Nämlich, dass das nicht so stimmt, weil das ist auch ein hermeneutisches Prinzip, dass die hellen, klaren Stellen der Bibel den dunklen Stellen, dass sie die übertreffen. Und mit ein bisschen Arbeit kann man zum Beispiel auch in Hebräer 6 sehen, wenn man sich mit der Grammatik, mit dem Urtext beschäftigt, dann sieht man auch, dass Paulus da nicht von, oder der Autor, wer auch immer war, dass er da nicht von Christen wahrscheinlich schreibt, sondern von Menschen, die einfach vom Evangelium gehört haben und dann sich vom Evangelium abgekehrt haben, ohne dass sie sich bekehrt haben. Aber das ist jetzt meine Meinung und dann müsste man sich am besten mal selbst mit beschäftigen. Das Problem, was wir haben, wenn wir die Bibel nicht mit einer hermeneutischen Brille betrachten, ich meine, jeder hat irgendwo eine hermeneutische Brille, sonst können wir Texte nicht verstehen. Ich meine, wenn wir lesen, dann versuchen wir ja auch irgendwo den Sinn zu verstehen und meistens gehen wir dann halt irgendwie einen direkteren Weg, als wir gehen sollten. Wir schlagen keine Brücke. Und dann ist eben diese Riesenkluft zwischen uns, wo die Kultur, die Geschichte, die Sprache und die Geografie steht. Und wenn wir diese Brücke nicht schlagen, wenn wir diese Kluft zwischen uns lassen, dann wird diese Wahrheit uns auch nicht erleuchten können. Und deswegen sollten wir uns alle ja immer wieder die Mühe machen, Gottes Wort, Gottes Schätze, die wir in Gottes Wort finden, wirklich bergen, dass wir die wirklich bergen wollen. Weil sie springen uns vielleicht nicht direkt ins Auge. Ja, manchmal brauchen wir länger, um Texte zu verstehen, gerade wenn es um prophetische Texte geht oder sowas. Also gerade bei Sascha im Moment im Hauskreis, manchmal fragt man sich echt, was nimmt man sich da so mit, aber das ist halt auch so eine Sache in der Hermeneutik. Es gibt verschiedene Gattungen in der Bibel. Ja. Es gibt Erzähltexte, es gibt Poesie, es gibt Prophetie, es gibt die Episteln und die Evangelien. Und man muss mit diesen Gattungen ganz verschieden umgehen. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel Sacharja lesen bei Sascha, man kann es nicht gleich betrachten wie den Römerbrief zum Beispiel. Wir können nicht einfach nur sagen, wir machen heute zwei Verse. Und dann reden wir darüber und wenden das auf unser Leben an, weil das ist ganz anders geschrieben. Die Erzähltexte, die sind meistens riesengroß und haben nur, ja, manchmal muss man ein ganzes Kapitel lesen, um eine Wahrheit daraus zu entdecken. Oder es geht um eine große Sache und wir können natürlich auch die ganzen Kleinigkeiten auf unser Leben anwenden, aber es ist halt manchmal wirklich so, dass wir ja gerade im Alten Testament ganz viel lesen müssen, um den Kontext zu verstehen, um die zeitlose Wahrheit, das Prinzip, das dahinter steht, zu verstehen. Deswegen, als wir zum Beispiel in unserer alten Gemeinde durch Hesekiel gegangen sind, haben wir teilweise zwei Kapitel an einem Abend durchgenommen, um einfach den Kontext nicht aus den Augen zu verlieren. Weil wenn wir den Kontext aus den Augen verlieren und einfach nur bei dem ersten Punkt, dem Beobachten bleiben, dann wird das Wort Gottes niemals praktisch in unserem Leben sein. Dann werden wir niemals die Brücke schlagen in unsere Gegenwart und das Wort Gottes auch in unserem Leben anwenden können. Deswegen sollten wir eigentlich immer, nachdem wir gründlich Gottes Wort beobachtet haben, zu der Auslegung kommen, ja, was hat das damals bedeutet? Und dann die Brücke schlagen zu uns heute, was bedeutet das für mich heute praktisch und wie kann ich das umsetzen? Und dann sollte das unser Leben ausmachen. Und leider, weiß ich nicht, sind wir da alle ein bisschen faul, habe ich so das Gefühl, dass wir nicht diesen Weg oft gehen. Ich meine, vielleicht wissen wir es auch nicht, aber Wir können nicht einfach eins zu eins die Bibel, ja, so wie sie da steht, nehmen. Wir müssen verstehen, was sie eigentlich bedeutet hat damals und was sie, dann können wir die eigentliche Bedeutung von heute auch verstehen. Und das heißt nicht, dass die Bibel unzuverlässig ist. Das heißt nicht, dass die Bibel nicht klar ist. Das heißt nicht, dass die Bibel nicht in unser Leben spricht, sondern es bedeutet einfach, dass die Bibel immer noch nach wie vor, wie Hebräer 4, Vers 12 sagt, lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dass sie immer noch Mark und Bein durchdringt. Und das müssen wir einfach machen. Das macht der Heilige Geist, wenn wir uns ja seinem Wort richtig zuwenden, wenn wir es auf unser Leben anwenden wollen, indem wir halt diese Schritte befolgen. Und zu diesem Thema gibt es noch so viel zu sagen, aber ich möchte vielleicht schließen mit Apostelgeschichte, ich glaube 8, ich habe mir das nicht notiert, wo Philippus vom Heiligen Geist getrieben zum Kämmerer geht, der die Schriftrolle aus Jesaja liest. Ab Vers 30, also Kapitel 8, Vers 30. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen, also den Kämmerer. Also da war ein Kämmerer aus einem fernen Land, der nicht den kulturellen Kontext des Volkes Israels kannte, aber trotzdem diesen Gott kennenlernen wollte. Und er hat sich scheinbar dann eine Schriftrolle aus dem Propheten Jesaja gekauft und las jetzt da dran. Und Philippus fragt ihn, nachdem er bei ihm ist, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle war aber diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Angesicht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist wie von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, sieh, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und dann sehen wir, dass der Kämmerer sich, nachdem er das Evangelium von Philippus gehört hat, ja, Philippus hat ihm erklärt, was bedeutet das? Ja, das ist auch dieses Prinzip, Christus zu sehen. Er hat ihn dann anhand des Evangeliums erklärt, was das bedeutet. Diese prophetische Stelle hat er ihm das Evangelium erklärt und er wusste sofort, er muss sich eigentlich taufen lassen, wenn er das verstanden hat und sich bekehrt hat. Und dann sieht er Wasser und er will sich direkt taufen lassen und Philippus tauft ihn dann. Das ist das, wie Gottes Wort wirkt, aber wir müssen es halt lernen, richtig zu verstehen. Und das tun wir, wenn wir diese hermeneutischen Prinzipien anwenden. Und ich weiß, es war heute total viel und ich habe die Präsentation leider auch vernachlässigt, aber ihr könnt gerne zu Hause nochmal nachschauen und ich habe auch eben mit Sascha gesprochen. Wir haben irgendwann eigentlich schon das Ziel, dass wir mal Samstag gerne anbieten würden, so ein Seminar mit euch zu machen, dass wir uns einfach verschiedene Gattungen in der Bibel angucken und einfach dann versuchen, mit praktischen Übungen diese Texte dann auf diese Prinzipien aus den Texten herauszuarbeiten und dann auf unser Leben anzuwenden. Dass wir einfach praktisch sehen, wie gehe ich mit Gottes Wort um und wie kann ich das auf mein Leben anwenden. Und ich hoffe einfach, ich weiß, es war sehr viel in den letzten beiden Sonntagen, dass ihr einfach wieder mehr den Wert von Gottes Wort kennenlernen durftet und sehen durftet und auch sehen konntet, dass Gottes Wort nicht etwas Abstraktes ist, nicht etwas Unpersönliches, sondern dass es nach wie vor die Kraft Gottes ist, die uns erleuchtet und uns in die Gegenwart Gottes zieht und uns so auch verändert. So wie wir das am Anfang gesehen haben, dass das Wort Gottes das ist, was unsere Herzen erleuchtet, dass wir darauf vorbereitet sind, dass der Morgenstern wiederkommt. Auch wenn es oft schwer ist in unserem Leben, dass wir dann am Wort Gottes festhalten und wissen, was darin steht, das ist wahr, was Gott verheißt, das wird eintreffen. Und wir wissen, wenn wir das für uns angenommen haben, dass wir für jeden Bereich unseres Lebens Antworten in der Bibel finden. Wir können unser ganzes Leben auf Gottes Wort ausrichten. Und das müssen wir dann einfach tun. Wie gesagt, ihr könnt euch die Präsentation dann ja nochmal später zu Hause angucken. Aber ich kann euch die schicken. Aber ich denke, es war heute schon mal ein grober Überblick. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, dass es einfach darum geht, die Bibel ist nicht verfälscht, die Bibel ist nicht ungültig, die Bibel enthält nicht nur ein paar Wahrheiten, sondern die Bibel ist nach wie vor Gottes Wort und sie ist offensichtlich und klar, aber wir müssen halt einige Regeln befolgen, damit wir zu dem kommen, was Gott uns mitteilen möchte. Gott hat ja nicht seine Meinung geändert, weil jetzt sein Wort 2000 Jahre alt ist oder älter, je nachdem, ob es Neue oder Alte Testament ist, sondern Gottes Wort ist ja beständig und bleibt ewig bestehen. Und deswegen können wir diese Wahrheiten getrost nach wie vor auf unser Leben anwenden. Und das sollten wir auch tun. Amen.